verdammte Axt, jetzt habe ich das komplette Problem Deutschlands und des Mittelstandes gelöst und habe währenddessen auf Pause bei meiner Aufnahme gedrückt, Leute. Ihr müsst mir glauben, ich habe das hier, ich habe es gerade komplett alles gelöst, aber das lässt sich jetzt nicht wiederherstellen.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Mike, schön, dass wir uns mal wieder aus heimischen Gefilden hier begegnen.
Ja, hi, grüß dich, ja, willkommen vor meiner heimischen Bücherwand. Expertenflair sozusagen im Rücken, wie das so in Corona entwickelt wurde als Hintergrundbild.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Da oben ist irgendwas umgefallen, nicht, dass das runterfällt jetzt. Da ganz oben?
Da oben? Ja. Nee. Also wenn das runterfällt, haben wir ein Problem. Das sind Sondereditionen von Ankerbausteinkästen. Einmal, glaube ich, die feste Heldburg und einmal das Schloss Kloster Paulinzella. Toll! Also ich kann nur für Ankerbausteine werben. Das ist mein absolutes Lieblingsspielzeug. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Tolle Haptik. Steine zum Spielen. Mag ich sogar noch lieber als Lego. Ja, aber...
Ordentlich verankert, das heißt, wir müssen uns keine Sorgen um dich machen.
Ja, durch das Eigengewicht wird da nichts runterfallen. Glaub mir. Und ich hoffe, ich strafe mich nicht selber lügen jetzt hier. Wenn mir das auf den Kopf fällt, dann habe ich ein Problem. Das ist ganz schön schwer, der
Kack. Da müsste ja eine seismische Erschütterung quer durch Thüringen laufen.
Das kommt öfter mal vor. Das kommt öfter mal vor. Hier in Thüringen, da haben wir ja durch Kalibergbau, Bergbau allgemein und so, tut es immer mal rumpeln. Ne? So ein paar. Oder auch in Richtung Ostthüringen.
Da bricht immer was weg, gerne, meinst du?
Sackt ab. Nee, nicht wegbrechen, aber irgendwie wackelt es da immer mal. So im Untergrund. Erdbebenmäßig. Aber das ist natürlich was, wo Leute aus richtigen Erdbebengebieten drüber lachen, irgendwie. Hast du auf deinem Griechenlandurlaub oder so, hast du schon mal ein Erdbeben mitgemacht?
Tatsächlich nicht. Also das ist ja das Spannende gewesen. Wir sind ja zuerst nach Santorini und da gab es ja irgendwie ein Dreivierteljahr vorher Erdbeben und irgendwie danach auch wieder. Aber als wir da waren, war alles total entspannt und dadurch auch relativ günstig, weil die Touristen da halt relativ spärlich nur vertreten waren, irgendwie ein Einbruch von 80% oder sowas. Dadurch war die Insel wirklich sehr gut zu genießen, ja.
Das ist ja jahrzehntelang der Instagram-Spot schlechthin gewesen, ne? Also da irgendwelche Fotos durch bestimmte Häusergassen und so weiter.
War toll, also muss man halt leider auch sagen, ne? Also zu Recht. Also im Vergleich zu Mykonos beispielsweise kann ich verstehen, warum die Leute dann lieber nach Santorini gefahren sind. Also Mykonos ist wirklich schwer erträglich.
Ich bin nicht so der Inselexperte. Also alles, was ich darüber weiß, war aus deinem tollen Vortrag nach deinem letzten Urlaub.
Stimmt, da habe ich einen Vortrag gehalten. Ja, du musst dich noch ein bisschen gedulden bis zum nächsten Vortrag. Ich bin mal gespannt, wann ich wieder zum Urlaub machen komme.
Ja, also Griechenland ist bei mir wirklich meistens Athen und Thessaloniki aus eigenem Erleben. Und dadurch, dass ich Kumpels habe, die Kreter sind, habe ich natürlich noch von denen einiges. Aber ansonsten war ich in Griechenland bis jetzt immer nur zwischen Thessaloniki und Athen unterwegs.
Auf Kreta ist gerade wieder Wüstensand in der Luft.
Ah, okay.
Da ist alles rot.
Ja gut, wenn da keine Asche von Waldbränden, dann...
Ich habe die Meldung auch gesehen und dachte so, brennt's jetzt da oder was ist jetzt wieder Fakt?
Ach Mensch. Mann. Aber geiles Land, ich kann nur eine Lanze für die Griechen brechen. Tolles Völkchen, tolles Land.
Eine Lanze brächten, ha, ha, ha.
Brächten. Woher kommt das eigentlich, eine Lanze brechen für jemanden? Da heißt das, sich vor jemanden in die Schlacht begeben und ich breche meine Lanze für den, oder?
Nein, das kommt sicherlich vom Tjost für den entsprechenden Herren.
Anzutreten.
Dass man da quasi genau ihm zu Ehren sozusagen seine Lanze da bricht. Ich meinte jetzt nur wegen Lanz und Brecht, das war jetzt
so. Ach so, eine Lanze brechten. Boah, alle Achtung. Also, das ist so tiefgründig, das ist schon nicht mehr witzig.
Ich habe wenig geschlafen, Mike. Zieh's mir nach.
Das ist so, wenn nach. Kreativität in Halluzinationen übergeht, so langsam ja. schon. Ne?
Ja, da, genau. Hm. Das finde ich gut.
Den Status kenne ich. Das ist so bei Plattenproduktionen morgens früh halb vier im Studio. Da hörst du dir dann nächsten Tag zum Mittagessen dann auch Sachen an, die du da aufgenommen hast und denkst, what the fuck.
Aber siehst du es, ich kann fast nie aus dem Auge rausgucken.
Oh.
Siehst du es? Hm. Ja, ja. Hm. So, aber wir haben gestern noch bis zum weiß nicht, wie lange war ich dann beschäftigt, halb zwei, haben wir am Video über Gerhard Schröder gesessen.
Ah, weil ich hab den nur gestern irgendwas mit trauriger Abschied habe ich nur auf irgendeiner Springer-Presse-Zeitung, die an der Kasse lag, kurz überflogen. Was ist denn da gerade los?
Schröder ist gerade in Russland.
Ach so, okay, wegen Schröder-Geschäften oder wegen der Weltpolitik?
Naja, es ist doch alles...
Oder ist er bei diesem Kladderadatsch heute hier in St. Petersburg dabei mit dieser Wirtschaftsdelegation und dem genau. AfD-Heinis? Echt jetzt?
Höchstwahrscheinlich, ja.
Okay.
Er wurde jedenfalls in Moskau gesichtet und das ist die Vermutung.
Ah.
Ja, also es ist so ein bisschen so, dass man immer mal wieder jetzt so hört, boah, man bräuchte mal wieder so einen Typen wie Schröder. Und ne, also der Vergleich zu Merz und da dachte ich mir auch, komm, machen wir doch mal einen kleinen Vergleich. Vergleichen wir mal die Zeit und den Charakter. Und es ist schon sehr, sehr spannend.
Also Gerhard Schröder ist auf jeden Fall in jeder Hinsicht, in jeder positiven wie negativen Amplitude ein spannender Typ, ne?
Aber das ist ja das Interessante, es gibt auch positive Amplituden. Ne?
Total, also ich hab den ja selber schon erlebt und das ist wirklich, wie der einen ihm skeptisch gegenüberstehenden Saal innerhalb von einer Stunde auf links dreht. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes auf sein links, also der ist schon rhetorisch begabt, aber nicht, dass man merkt, dass es Rhetorik ist. Ne, der hat so einen Instinkt, sich auf sein Gegenüber rhetorisch einstellen zu können mit einer extremen Niveauflexibilität, also im positiven Sinne. Ne? Also der redet mit einem Werftarbeiter, den kann der genauso gut unterhalten und informiert hinterlassen wie Universitätsprofessoren und so. Ne? Also das ist schon, das ist wirklich eine Gabe von ihm.
Ja.
Ne, das muss man, das muss man ganz ehrlich sagen. Aus mehreren Zeitzeugenquellen weiß man auch, dass, wie soll man sagen, er hat auch einen ganz schönen Sprittank, ne? Also, da ist jetzt auch nicht abgeneigt, mal ein Glas Wein oder eine Flasche Bier zu trinken oder so. Da ist er auch immer ganz gut unterwegs. Wenn er dann schon mal ein, zwei drin hat, dann läuft er so richtig zur Hochform auf. Aber ist natürlich ein Traum, wenn du von so jemandem Adjutant oder Büroleiter oder irgendwie sowas bist, ne? Weil so Reden vorbereiten oder so ein Krimskrams, das ist halt jemand, den zupfst du so halbwegs zurecht, schickst den da rein und dann dreht er das Ding. Ne? Also das ist dann nicht irgendwie in dem Sinne, wenn du jetzt Trump oder Merz losschickst, wo du gleich die nächste diplomatische Verwicklung erwartest, wenn der ein Mikro...
Genau, wo du direkt das Dementi schreiben darfst.
Ja, ganz genau. Aber ich finde es dann trotzdem clever, damit du nicht so einen Zirkelschluss beim Betrachter hast. Es sind auch andere Zeiten. Ne? Man muss das schon auch einbeziehen, dass der auch sowohl medial als auch politisch in anderen Zeiten operiert hat und da natürlich sich auch anders geben konnte. Ne? War ja die Rolle Deutschlands eine ganz andere. Die Situation in Deutschland war eine ganz andere. Aber man muss sagen, es ist...
Findest du, ja? Ich finde, es ist exakt dieselbe Situation wie heute.
Nee, es ist, ich glaube, die konjunkturelle Situation war damals in Deutschland noch nicht so globalisiert abhängig. Ne? Also es kommt von Deutschland, das muss man ja Merz zugute halten, er hat es ja jetzt auch durch äußere Einflüsse nicht ganz leicht. Ne? die Wirtschaft anzukurbeln oder irgendwie so weiter. Schröder hat ein viel, viel größeres wirtschaftliches Potenzial noch im Rücken gehabt. Ne?
Tatsächlich hat Schröder die Globalisierung gerettet. Also das war eigentlich der Grund, warum dieses, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber man streitet ja so ein bisschen drüber, ob die Agenda 2010 jetzt funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Hm. Und Ökonomen sind ja bis heute sich irgendwie unsicher. Hm. Also ich habe da auch kein abschließendes Fazit dazu gefunden, je nachdem, wen du fragst. Ne? Arbeitgebernahe Institute sagen, richtig gut gewesen. Eher linke Ökonomen sagen, war eine Katastrophe.
Ja,
Aber wo sich alle irgendwie einig sind, naja, im Grunde ist dann der Ölpreis gesunken und die Nachfrage nach Industriegütern durch China ist sprunghaft gestiegen, zufälligerweise in diesem Zusammenhang irgendwie. Und es war einfach ein gutes Timing. So.
Die Globalisierung hat damals noch Deutschland in die Arme gespielt. Ne? Also damals konnte die Autoindustrie für die Konjunktur auch noch was reißen und so weiter. Da sind jetzt haben wir
Panzer, meine Güte, das ist geht doch wieder voran.
Ja, naja, gut, da müssen wir erst noch mal warten, so 4 bis 5 Jahre, bis die Drohnenkriegsführung wieder etwas abgeebbt ist, bevor dann Panzer und solche Sachen wieder ganz modern sind in der Kriegsführung. Vielleicht reißt dann unser Leopard wieder was. Im Moment ist das eher nicht so das Ding.
Also,
ne?
Also wie viel steht in den Auftragsbüchern von Rheinmetall? Irgendwie 86 Milliarden oder so in den nächsten 5 Jahren?
Ja, da geht es doch nicht darum, dass jemand das Zeug braucht. Da geht es darum, dass es bestellt wird und das Geld, die Kohle bei der Rüstungsindustrie landet. Ja, darum geht's ja. Ne? Und das Teuerste, was du nun mal bestellen kannst, ist ein Kampfflugzeug hat die deutsche Industrie nicht, ne? Beziehungsweise ein Eurofighter braucht gerade niemand und die F-35 stellen wir nicht her und dann ist es halt ein Panzer. Ne? Vielleicht ein paar Fregatten und sowas, klar, Blohm und Voss und U-Boote und Co. Die freuen sich da auch, aber da werden halt Großeinheiten bestellt. Ne? Aber Kleinvieh macht auch Mist. Ich meine, es müssen auch Milliarden für Unterwäsche und Helme und so weiter ausgegeben werden bei den Soldaten. Das ist kein Witz. Ne? Deswegen, nee, aber ich meine nur, also, Schröder hat damals noch eine Wirtschaft gehabt, die anspringen konnte. Ne? Die Globalisierung damals ist noch für Deutschland gelaufen. Jetzt ist Deutschland so ein bisschen außen vor, weil sie alles irgendwie verpennt haben. Ich habe da gestern einen interessanten Podcast gehört, wie diese ganzen warnenden Stimmen schon vor Jahrzehnten vom Rechnungshof bis selbst irgendwelche Wirtschaftsweisen, ne, mit dem demografischen Wandel und so weiter und was dir jetzt mit der Staatsverschuldung dann demnächst um die Ohren fliegen wird. Da ist ja Deutschland immer noch ganz gut aufgestellt, wenn man es jetzt mit Frankreich und USA vergleicht oder so. Aber wir werden uns dann auch langsam in die Gefilde begeben, ne? Also von Verschuldungsquoten und so.
Ja, ich habe auch gehört, dass diese Schuldenquote von Deutschland wohl auch relativ schön gerechnet ist. Ich habe davon keine Ahnung.
Na gut, die ist in jedem Land der Welt schön gerechnet. Ne? Also da ist dann USA und Frankreich, die sind trotzdem jenseits der 100%. Ne? Und Deutschland ist da, glaube ich, noch bei, schlag mich tot, 60 oder irgend sowas.
Schon der Dreh.
Und was mich richtig aufregt, ist das gerade auch diese Rentenproblematik und so weiter, dass das immer in, auch in Medien, ne, da spielen ja auch die Medien eine Rolle, dieser Sermon, der da immer wieder wiederholt wird. Du denkst wirklich, da schreibt jemand von der FDP die Analysen. Ne? Das ist ja immer das Gleiche. Ja, der demografische Wandel, zu viele Empfänger, zu wenig Einzahler und so weiter. Ne? Das Verhältnis, das sah über die Jahrzehnte war das nie so total günstig. Das Problem ist halt nicht nur der demografische Wandel, sondern dass halt auch einfach an den Produktivitätssteigerungen die Lohnentwicklung nicht teilgenommen hat und deshalb die Renten auch so scheiße niedrig sind. Das ist ja auch ein Problem, wo man mal drüber reden muss, dass die ganzen Gewinne, die Produktivitätssteigerung gebracht haben, in die Taschen von Unternehmensbesitzern gewandert sind und überhaupt nicht an Rentenempfänger oder Renteneinzahler vor allem weitergegeben wurden durch höhere Löhne und dadurch auch Rentenbeiträge höher ausgefallen sind. Das erwähnt kein Schwein. Du hörst immer nur demografischer Wandel, weil das erscheint einem ja auch völlig logisch, ne?
Da ist doch keiner schuld.
Am demografischen Wandel? Na, Leute wie du, die keine kleinen Wieso? Alexanders und Alexandras machen.
Wir wären doch heute 100, Mike. Ich werde ja wohl im ersten Drittel meines Lebens, werde ich mich ja wohl noch ein bisschen zurückhalten können.
Das ist schon Luxus heutzutage, ne? Mit über 30 vom ersten Drittel des Lebens sprechen zu können. So, das hättest du dir im Mittelalter noch nicht geleistet.
Ja, also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich, also, nee. Dann müsste ich irgendwann mal aufhören, so meine Tage zu verbringen, wie es...
Ja, hör auf, dich selbst zu kapitalisieren und auszubeuten. Sei doch mal ein Ego-Sozialist. Gönn doch mal...
Aber gönn doch mal jemand anders, mich auszubeuten? Wie meinst du das?
Ja, also wenn man das jetzt mit Margaret Thatcher betrachten will, hat die gesagt, die hat ja mal so sinngemäß gesagt, Sozialismus ist super, das einzige Problem ist, dass das Geld anderer Leute ganz schnell alle ist im Sozialismus. Deshalb gib doch mal das Geld anderer Leute aus und nicht nur deins, genauso mit dem Humankapital von dir selber, ne? das ist ja, also... Sklavenarbeit ist es ja nicht, aber du musst dir halt auch bewusst machen, dass die viele Verantwortung, die du dir auch personalmäßig auf die Schultern lädst, dass das schon auch eine Wahnsinnstransferleistung von dir zu anderen Leuten ist, ne?
Ja, safe.
Also wie gesagt, ich... Ja, das ist ja vielen auch gar nicht bewusst.
Umgerechnet nach Stundensatz verdienen meine Cutter mehr als ich. An allem, was ich ja mache. So, also das ist völlig klar. Das, ne, wir sind ja hier immer sehr marxistisch angelehnt in diesem Podcast. Aber ich finde das schon sehr wichtig, dass man sich auch mal vor Augen hält, dass man ja selten die Perspektive von einem Arbeitgeber hat. Also ich im Sinne eines Arbeitgebers, jetzt nicht eines Konzernchefs oder irgendwelcher Strukturen, wo es wirklich darum geht, dass man nur Kapital und andere Menschen arbeiten lässt, sondern von jemand, der selbst was aufbaut sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist das dieses Land versucht mit allem, was es hat, zu verhindern, dass das möglich ist. Also das ist ja das ist keine Propaganda, das ist einfach so.
Ja, das ist ja auch das ganz große Problem, was einen von sozusagen wirtschaftsliberaler Seite und der Parteienlandschaft, die ja auch weit bis in die SPD hineinreicht und in die Grünen, ne, was einem da immer so weiß gemacht wird, ne? Und das große Beispiel ist natürlich, das ist so FDP-Denke, ne? Aber die findet ja nicht nur in der FDP und der CDU statt, das ist ja bei den Grünen und bei der SPD genauso, muss man ganz ehrlich sein, und bei der AfD erst recht, ne? Dass immer, wenn riesige Konzerninteressen, ne, also von wirklich von marktkapitalisierten internationalen, multinationalen Großkorporationen, ne, wenn deren Interessen geschützt und gefördert werden sollen durch Gesetzgebung, durch Nicht-Gesetzgebung, durch Regulierung, durch Nicht-Regulierung und so weiter, dass nie diese Unternehmen als Beispiele dienen, ne? Sondern immer der ehrliche deutsche mittelständische Unternehmer, der am Werkstor seine jahrzehntelang treuen Leute noch begrüßt und mit seiner Hand für sein Produkt steht und was weiß ich, ne? Dieses Beispiel wird da immer rangenommen. Dabei werden gerade diese Unternehmer in Arsch getreten. In Deutschland. Ja, ne?
Das ist ja kein Wunder, dass.
Ja, ist ja kein Wunder, dass solche Typen wie Müller und was weiß ich, heißt der Müller von der Müller-Molkerei, weiß ich gar nicht. Dem auch hier Wein, Stefan und was weiß ich gehört, dass die sich dann auch mal frustriert an die AfD wenden und so weiter, obwohl da eigentlich genau das Gleiche passiert. Ne? Nur, das ist ja bei der Landwirtschaftslobby genau das Gleiche. Ne? Es wird immer der einzelne Bauer, der ehrlich mit dem Traktor morgens auf sein Feld tuckert, nachdem er seine Kühe ausgemistet hat und seine Frau geküsst, ne? Dann ehrlich aufs Feld fährt und was weiß ich. Das sind die Bilder, die da gemacht werden. Dabei wird für riesige Agrarkonzerne Politik gemacht und die kleinen Bauern werden einfach nur komplett verraten vom Deutschen Bauernverband und vom Ministerium und so weiter. Aber trotzdem
ist die große Lüge in Deutschland, dass die Leute, die von sich aus werktätig sind, irgendeine Rolle spielen würden und dass die irgendwas damit erreichen würden, dass sie arbeiten. Das ist eine große, große Lüge. Es geht ausschließlich um die Vermögen, die bereits im besten Fall seit vielen Generationen existieren und die das alles an sich raffen. Und wenn du dir das anschaust, wie das eine globale Entwicklung ist, dass alles irgendwo Private Equity gehört mittlerweile. Ich meine, selbst fucking Wacken. Genauso wie der fucking Springer-Konzern zu einem Großteil. So, also was passiert hier? So, das ist im Grunde, also wenn das nicht Neofeudalismus ist, dann weiß ich auch nicht. So, ja. Und dann, und aus der Perspektive verstehe ich es dann, wenn du irgendwie Ende 30 bist, du bist nicht weitergekommen in deinem Leben, hast irgendwie Sachen versucht und bist damit auf die Fresse gefallen, weil du bemerken musstest, dass einzelne eigene Leistung irgendwie egal ist, dass du dann sagst, na gut, dann wäre ich jetzt Lokalpolitiker für die AfD. So, easy. Ich sage einfach, Ausländer sind scheiße und dann kriege ich einen Posten und dann habe ich mein Auskommen und easy Snack. So war das doch seit 2000, was weiß ich, 15, wo dann plötzlich alle gemerkt haben, oh, da kann man ja mal Wahlen gewinnen oder Landeslistenplätze ergattern, wenn ich noch schnell genug bin. So, und dann sitzen da jetzt irgendwie so Lebensversager wie Till Schneider an gut dotierten Plätzen und werden vielleicht sogar Minister in meinem Bundesland. Man kann es nachvollziehen.
Also, wenn man sich in jemanden hineinversetzt, der kein ideologisches Ekelgefühl hat, dann ist das rein von der Machtperspektive ist das ein total logischer Schritt. Ja, klar. Also, weil die AfD ist ja für die gleichen Leute auch nur ein Vehikel, um die Macht nicht nur zu ergreifen, sondern in der Hand zu behalten. Ne? Das sind ganz viele Leute, die vorher auch schon CDU und Co. gepampert haben und darüber Einfluss genommen haben. Davon schwenken jetzt viele auch in die AfD-Sparte ein, um da eben den Einfluss zu erhalten. Geht ja gar nicht anders, wenn du wirtschaftlich mit Politik verquickt sein musst. Ne? Also jetzt gerade auch, auch auf Landesebene, was dann irgendwelche Fördergelder und so weiter angeht. Ne? Stell dir mal vor, du würdest jetzt ein patriotisches Bildungsinstitut in Sachsen-Anhalt aufmachen. Da ist doch der nächste Förderbescheid, da ist doch quasi schon selbst geschrieben. Ne?
Sag das nicht so laut. Das klingt wie eine gute Business Opportunity.
Vielleicht sollten wir so ein patriotisches Institut aufmachen und in die Schulung guckt doch sowieso kein Schwein rein, was du da letztendlich erzählst. Also als verdeckt marxistische Operation. Ja klar, aber den Shitstorm hast du da natürlich kostenlos. Klar, aber schau dir doch mal an, jetzt in St. Petersburg bei dieser AfD-Delegation oder Wirtschaftsdelegation, wo AfD-Leute dabei sind. Wer ist da dabei? Ist auch wieder irgend so ein Molkerei-Fuzzi und von der Globus Holding ist jemand dabei und so. Also das sind Leute, die haben rein ideologisch haben keinen Brechreiz. Also den kannst du ein Parteiprogramm bis zum Anschlag in den Hals stecken, da kommt kein Brechreiz. Weil die einfach nur das Geschäft weiterführen wollen. Ne? Egal
wie. Weil die ja wissen, dass es am Ende immer nur darum geht, wie kann man die Interessen der Shareholder sozusagen bedienen. Also sowohl in der Politik als auch bei den Unternehmen. Ideologie spielt doch keine Rolle, es geht doch nur um Wirtschaft. Immer nur, egal welche Partei dran ist, egal welche ideologische Schlagrichtung das annimmt.
Ja, das ist.
Da muss man halt einfach auf der Seite sitzen, die richtige umgarnt hat.
Ja, aber ist das nicht ein Stück weit auch viel zu rückwärts gewandt, weil wenn du dir in USA diese Entwicklung anschaust, weil da spielt ja diese Art von Wirtschaft überhaupt keine Rolle mehr, ne? Leute, die Molkereiprodukte herstellen oder irgendwelche Autozulieferer oder Infrastrukturprojekte stemmen oder irgend so ein Scheiß, das ist doch diese ganze Tech-Blase, die dort die Welt übernimmt, das ist doch so postkapitalistisch, dass diese Art von Wirtschaft, die ist doch komplett mit den Demokraten untergegangen. Also jetzt vom wirtschaftlichen Einfluss her in USA, meine ich.
Ich würde jetzt einfach aber sagen, dass es vom Scale abhängt. Weil wir reden ja bei der USA, wird man ja immer davon reden, was Brüssel tut und nicht, was Ohio tut. Also wir reden ja von einem anderen Scale.
Du meinst also eine andere strukturelle Einkleidung, in der das stattfindet?
Nee, von der Größe. Also wenn wir über die Interessen Deutschlands reden, müssten wir über die Interessen von einem Bundesstaat in den USA reden.
Ach so.
Wer da wie Einfluss nimmt. So, ne? Also da sind wir ja auf einer etwas lokaleren Ebene unterwegs. Und ich denke schon, dass da dann andere Businesses noch eine Rolle spielen, aber bei Facebook, Amazon und so weiter und so fort oder Meta, da redet man ja von internationalen Playern, die einfach die Welt dominieren irgendwie, ne? Die in jeder Ecke dieses Planeten irgendwie super relevant sind, dass die natürlich über allem stehen, das ist klar so. Aber das heißt ja nicht, dass die Molkereibesitzer von was weiß ich, Maryland, nicht auf den Senator von Maryland Einfluss nehmen.
Ja, aber das ist doch genau das Problem. Der Fliesenleger aus Halle oder der Klempnereibesitzer aus Magdeburg wählt die AfD, weil er denkt, es wird was für seinen Wirtschaftszweig und seine Interessen passieren und gibt damit genau einer Partei, die solchen Tech-Vögeln Tür und Tor öffnet, auch noch in Deutschland mehr Strukturen einzuführen, die da Thiel und Co. Kontrolle geben. Das ist doch das Problem. Es ist einfach ein Instrument zur Machtergreifung für diese postkapitalistischen, neofeudalen Strukturen, ne? In denen dann so ein Mittelstand selbstbestimmt auch keine Rolle mehr spielen wird, ne? Oder selbst, wir reden ja nicht mal nur vom Mittelstand, sondern sogar von Kleinunternehmern und Kleinstunternehmen und so weiter, die ja frustriert nach irgendeiner Wahlalternative suchen. Ne? Das ist doch das große Problem. Das ist das, wie ich es vorhin gemeint habe, ne? Die kleinen Bauern, die wählen auch ihr Leben lang in Bayern die CSU, obwohl genau die Partei mit dem Bauernverband zusammen ihre Interessen am meisten verrät. Im Sinne von Großagrarkonzern. Und genauso ist das in der Wirtschaftsstruktur. Also wie in den USA wird diese in Anführungsstrichen, wie will man es nennen, althergekommene Realwirtschaft, ne? Gegenüber dieser virtuellen Wirtschaft, also jetzt nicht im Sinne halt zur Abgrenzung zur Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, sondern diese ganze Tech-Blase. Die wird das so dermaßen schlucken und das sind dann einfach nur noch Equities innerhalb dieser Tech-Blasen, die Realwirtschaften, ne? Mit denen noch so ein bisschen zusätzliches Geld verdient wird oder so. Natürlich muss Amazon auch Produkte zum Verkaufen haben, die irgendjemand herstellen muss oder so, aber das sind ja dann nur noch unternehmensstrukturelle Anhänge, diese Produktion.
Ja, aber es ist doch völlig egal, was in Deutschland irgendwer darüber denkt. Also Deutschland ist doch nie Arkadien. So, ist ja
was heißt das? Deutschland ist nicht Arkadien.
Naja, Arkadien ist ja so dieser idealisierte Hirtenstaat,
ja.
So, wo, ne, wo man sich ja schon in der griechischen Antike, in der griechischen Klassik drauf bezogen hat, als so die utopische Gesellschaft von Gleichen im Gleichklang mit der Natur.
Mhm. Ach so, meinst du das?
Also Arkadien gibt's, das ist eine Provinz oder ein Gebiet in Griechenland und das ist eher so gebirgig und so ein bisschen remote. Mhm. Ne? Also man kann sich in Deutschland jetzt nicht einfach sagen, uns doch egal, wir machen jetzt einfach unseren Merkantilismus, Grenzen zu und jetzt ist einfach unser Ding. Wir haben doch eh keine Wahl.
Nee, also
Mike, ohne Scheiß, also klar, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach heute nicht geschlafen habe und deswegen maulig bin. Aber erstens bin ich überrascht, dass du überrascht bist oder zumindest, dass du rhetorisch hier den Überraschten nochmal gibst bezüglich dieses, Mensch, die wählen ja Politiker, die gegen ihre Interessen arbeiten. Ach, Mensch, das ist das erste Mal, dass es in den letzten 13 Jahren diese Erkenntnis gekommen ist. Und zum Zweiten, also es ist jetzt ja auch irgendwie normal, dass die Politik nicht das macht, was der normale Mittelständler will. Wann war das jemals der Fall, Mike? Also mal ohne Witz, wann? Der Mittelstand, dieser immer so... so verdammte Axt, jetzt habe ich das komplette Problem Deutschlands und des Mittelstandes gelöst und habe währenddessen auf Pause bei meiner Aufnahme gedrückt, Leute. Ihr müsst mir glauben, ich habe das hier, ich habe es gerade komplett alles gelöst, aber das lässt sich jetzt nicht
War krass, ich bin so mindblown, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ey. Sonst würde ich es doch mal wiederholen. Nee, aber im Prinzip sehen wir zwei dieses Streben nach einem besseren Leben innerhalb dieser Gegebenheiten aus verschiedenen Blickwinkeln, oder haben sie jetzt zumindest aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Ich sehe da natürlich auch Negatives dabei, nur das steckt im Menschen drin. Das wirst du in welcher Gesellschaftsordnung auch immer, das gab es in der DDR, das gibt es heute in Kuba, das gibt es im Sudan genauso wie in China, in USA und in Deutschland wahrscheinlich, ne? Und in Botswana und Äquatorialguinea auch. Also das ist, und dass dieser Mechanismus dann eben von diesen, wie soll man sagen, wie kann man denn die da oben bezeichnen, die Kapitaleigner, die Besitzenden, dass die diesen Mechanismus natürlich nutzen, dass das eben der Hebel ist, um Wirtschafts- ja. und Gesellschaftsstrukturen zu gestalten, zu beeinflussen und auszunutzen. Das ist ja ganz klar, aber
ab und zu muss man mal jemanden nach oben durchdiffundieren lassen, dass die unten glauben, dass sie schaffen können, und behende in die Gesichter derer treten, von denen sie denken, dass die unter ihnen stehen, um nur ein kleines bisschen höher zu kommen.
Ja,
um das also mal auf dieses, ein Bild runterzubrechen.
Ja, dieses nach unten treten, das ist ja, also ich kann da jetzt nicht die Mentalitäten aller Länder irgendwie überblicken, aber gerade in Deutschland ist das ja, hast du das ja oft so, ne? Dass dann eben dieses Hacken auf den jeweils Schwächeren, das Fokussieren darauf, ne, also sind ja ganz, ganz, wenn man von diesen Schichten reden will, viele Leute in der unteren Mittelschicht schauen eher auf die in Anführungsstrichen faulen Säcke in der Unterschicht als auf die faulen Säcke, die sie eigentlich ausbeuten, ne? Das ist ja das Problem, aber das ist natürlich das ganz große Problem, der Mechanismus, der die Leute davon abhält, aufzuwachen. Das ist natürlich diese Desillusionierung, ne? Willst du dir eingestehen, mit 40, vielleicht mit 50 oder so, dass dein ganzes Leben eigentlich Quatsch und eine Lüge war? Das ist doch das, was die Leute zu den Psychotherapeuten und in die Apotheken treibt, sich dort ihre Medikamente abzuholen, dass ganz viele merken, dass ihr Leben bis dahin irgendwie Quatsch war und eigentlich gar nicht das, was sie wirklich wollten oder was sie sind, ne? Also es gibt da draußen so viele Schriftsteller und Maler, die bei einer Versicherung am Tisch mal lochen müssen oder so. Und die Welt hat ja auch gar keinen Bedarf an so viel Schriftstellern und Malern und das, was Menschen eigentlich sind, ne? An Leuten, die leidenschaftlich Sport machen oder die sich um ihre Familie kümmern oder, also man trifft halt im wirklichen Leben so wenig Leute, die nicht über ihren Job abkotzen, sondern glücklich darin aufgehen und sagen, das ist das, was ich immer machen will, dass einem echt Angst und Bange wird, ne? Und eigentlich ist es ein Wunder, dass unsere Gesellschaft nicht noch viel kranker und kaputter ist bei dieser ganzen persönlichen Deformation, die da im Berufsleben jeden Tag stattfindet bei den Leuten da draußen. Oder? Also bin ich eigentlich ein bisschen beeindruckt.
Ja, ich kann es mir auch nur dadurch erklären, dass es einfach viele Menschen gibt, die das runterschlucken können. Also ich könnte das gar nicht. Also ich beute mich lieber jeden Tag selbst aus, als mein Arsch zu einer Büroarbeit zu schaukeln, die mich langweilt.
Ja, so. Ja, verstehe ich schon. Ja, klar,
so, aber... Ich meine, vielleicht auch nur, weil ich es noch nie probiert habe, ne? Vielleicht stelle ich dann fest, so 9-to-5 und dann einfach rund um diese paar Stunden Büro dann einfach ein soziales und normales Leben zu haben, ist vielleicht total geil.
9-to-5 und der Rest Magic.
Geil.
Kannst du auch glücklich werden, klar, aber da musst du wahrscheinlich erstmal das durchmachen, was du jetzt irgendwie durchmachst, ne?
Ja, ich glaube aber, das geht auch, also ich glaube, ich kann das auch gar nicht, also zufrieden sein, so, deswegen, egal in welcher Situation, wäre ich vermutlich unzufrieden, dann bin ich lieber unzufrieden.
Na, erstens das und zweitens ist es verdammt schwer, wenn man mal der Bestimmer war im Sandkasten, ne? dann so in die zweite, dritte Reihe zurückzutreten und einfach Hirn auszuschalten und da wirklich nur Denkaufgaben in einem umgrenzten Aufgabenbereich ohne allumfassende Kompetenzen und Einblick zu erledigen. Das ist schon relativ schwierig, ne? Da muss man sich immer mal auf die Lippe beißen. Es geht mir im Ministerium ja auch nicht anders, ne? Wenn man da
kann
mal
mit sowieso nicht vorstellen, wie du da überlebst.
Weil das was ist, was mir Spaß macht. Jura macht mir ja Spaß und insbesondere Naturschutzrecht und so weiter, die Sachen, mit denen ich mich da befasse, das ist schon total interessant, aber es ist natürlich jetzt eine Staatssekretärin oder ein Minister ist ja jetzt nicht daran interessiert, unabhängig von dem Problem, was ich gerade mit meiner Expertise erklären und lösen soll, bei jeder Unterhaltung meine global-galaktische Sicht auf die Dinge irgendwie zu hören. Das kann ich
nicht. Global-galaktische.
Das
ist ja geil.
Ja, nee, also dieser Switch ist manchmal schon schwer, ne? Wenn ich ein Interview mit einem Rockhard oder mit einem Metalhammer oder mit was weiß ich, mit irgendeinem französischen, belgischen oder amerikanischen Magazin habe oder online oder Podcast. Da kann ich natürlich erzählen, was ich will und entscheiden, was ich loswerden und rüberbringen möchte und so weiter, ne? Und dann den Switch umzulegen und das die Frage zu beantworten, die einem gestellt wurde, unabhängig davon, dass du jetzt derjenige bist, der hier irgendeine lenkende Gestaltungskraft für ein Gespräch oder eine Problemlösungssitzung hat. Da musst du schon ordentlich switchen können. Aber ist auch eine schöne Übung in Demut manchmal und in Fokussierung auch. Das ist schon, und man merkt auch ganz oft, dass man dann doch nicht diese höhere Einsichtsfähigkeit zu bestimmten Problemlagen hat, von der man glaubte, dass man sie hatte. Ne? Weil es gibt ja dann natürlich auch fachliche und fachliche Zusammenhänge, in denen man nicht so jovial im Halbwissen schwadronieren kann, wie wir das hier können. Ne? Das ist ja klar.
Ich stell mir gerade vor, wie Ali diesen Part jetzt hört und sich einfach nur feiert. Mal direkt rausklippen und für die Bandprobe mitnehmen.
Ja, aber
also grad, hat das Mike gerade wirklich gesagt?
Du, ey, gerade in meinem Verhältnis zu Ali, da kann ich auch, gerade wenn es um das bei der Band, um die ganzen technischen Aspekte oder beim Aufnehmen von der Platte oder so, ne? Also gerade da stoße ich so schnell an meine Grenzen, dass ich da ganz oft nur diese kleine meinungsmäßige Inselposition einnehme und da nicht irgendwie die global-galaktische Meinung vertreten kann, weil ich halt keine Ahnung von irgendwas habe, ne? Was bestimmte Sachen angeht. Und wenn du da sitzt und willst ein geiles Riff aufnehmen und bist einfach nur zu blöd und untalentiert, das zu spielen, dann sind deine Argumente, die große Fresse zu haben, im Studio natürlich auch aufgebraucht, ne? Weil du da nicht die Basics bringst und dann brauchst du auch nicht mit den Appendixen zu kommen. Das ist halt, aber das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass bei ganz vielen Leuten heutzutage die Basics nicht da sind, aber trotzdem ganz viel Meinung gebildet wird.
Aber ist das mehr als früher oder hört man es nur mehr?
Ich glaube, durch die, gebe ich dir ein bisschen recht, was in deiner Frage mitschwingt, also durch die einfachere Rechercheweise, ne, und Recherchetiefen und die geringeren Barrieren bei der Recherche, ist es natürlich auch viel, viel einfacher, sowas zu enttarnen. Ne? Das ist klar, aber andererseits entsteht natürlich trotzdem ein riesen Gewühl und Hintergrundrauschen und eine Masse an Informationen, in der man dann als Lautsprecher trotzdem Scheiße behaupten kann und es ist gar nicht möglich, alles zu recherchieren. Ne? Das ist ja wie bei Donald Trump, der da jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt und während da Leute sich noch drüber aufregen, was er da völkerrechtlich Unmögliches gestern gefordert hat, da hat er heute schon wieder was Neues vor Augen, was er da abschießt, ne? Das ist ja dann auch so eine Art Störfeuer, das verhindert, dass irgendwelche Falschbehauptungen aufgedeckt werden.
Wobei, ne? Ich sagen muss, ich höre in letzter Zeit relativ wenig, aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir einfach gerade keinen Bock mehr haben. Also ich habe gerade keinen Bock mehr, Mike. Wie geht's dir so?
Auf Trump? Oder insgesamt?
Naja, so, nein, so auf alles, was so Anfang des Jahres über uns hereingegossen wurde, so global galaktisch.
Ich habe keinen Bock mehr, ja, so als generell, also das war in diesem Jahr schon ein Haufen, ne? Also wenn du dir die Scheiße da in Gaza anguckst und mit dem Iran und in der Ukraine und allein diese Kriegsthematiken, das ist ja völliger Wahnsinn, ne? Aber es ist, ich kann das auch immer, du bist da medienanalytisch beschlagener und hast da sicherlich auch einen Überblick, aber ich kann das immer für mich nicht so ganz einschätzen, inwieweit das natürlich dann auch immer die Medien dir einen Kanon von Sachen vorsetzen, ne? Natürlich gibt es auch, während wir hier sprechen und eine Woche lang in Nachrichten nichts davon hören, trotzdem in Gaza, Israel, Entwicklung und im Sudan gibt es Entwicklungen und so weiter, aber die schaffen es halt nicht in DPA-Nachrichtenkanon.
Exakt, ne? Aber warum und ist das so? Also warum? Also ich lese dieselben Medien, die ich immer lese, und sicherlich sind da auch Beiträge, die entsprechend Schlagkraft hätten. Aber das mutmaße ich nur, weil ich diese Schlagkraft gerade nicht spüre. Entweder passiert gerade weniger, was ich für unrealistisch halte, oder aber die Leute haben global galaktisch gesehen keinen Bock mehr und deswegen wird auch weniger von diesen Medien dahingehend verbreitet. Ich aus meiner persönlichen Wahrnehmung kann sagen, seit Anfang Mai sind die Klicks im Arsch.
Ah ja?
Als ob mit dem ersten Sonnenstrahl und sonnigen Sommertag der Deutsche vergessen hat, Bock zu haben auf Krieg und Bösartigkeiten und düstere Zusammenhänge.
Ist das schon das Rand des Sommerlochs, an dem man da steht? Ah, okay.
Ja, ja. Also ich versuche das irgendwie zu verstehen. Und man sieht jetzt auf YouTube Deutschland beispielsweise ausschließlich, also wirklich fast nur noch Gossip. Also alles, was ansonsten irgendwie gesamtgesellschaftlich relevant ist, hat an Schlagkraft verloren oder an Reichweite verloren. Ich bin, also da diese Klicks ja auch sehr eng mit der Möglichkeit zusammenhängen, meine Mitarbeiter zu bezahlen, bin ich natürlich ein bisschen nervös. So, aber es ist nicht so, dass das nicht jedes Jahr so zu beobachten ist.
Und also klassische Sommerloch-Themen sind jetzt schon, weil Gossip ist ja klassisch, wenn was ins Sommerloch fällt. So,
wenn, ne? Das ein klassisches, ja, also ich würde sagen, da man Anfang des Jahres so viel um die Ohren hatte, fängt das Sommerloch dieses Jahr einfach einen Monat eher an.
Okay, also ein klassisches Sommerloch-Thema wäre ja
zum Beispiel, das ist doch scheiß Wahl, Mike. Der Wahl war ein scheiß Sommerloch-Thema und man fragt sich so, wie kann es denn sein, dass ganz Deutschland im Mai über einen Wahl redet? Das wäre doch eigentlich erst im Juli Thema.
Ja, aber also ein totales Sommerloch-Thema war ja zum Beispiel dieser in Anführungsstrichen Rammstein-Skandal, ne? War ein Sommerloch-Thema. Damals,
der kam im Juni, glaube ich, ne?
Ja, kann ich mich erinnern. Oder Ulmen Fernandez, das Ding. Das war ja ein Sommerloch-Thema zum Träumen für die Boulevardpresse und für alle anderen und für die ganzen Internet-Zweit- und Drittverwerter, ne? Ist jetzt auch ein bisschen früher durch die Medien gegeistert. Ja, ich glaube, natürlich stellen die Medien einen Kanon zusammen an Meldungen. Also wenn ich jetzt mal ganz klassisch an DPA denke und so weiter und selbst die Outlets von der Tagesschau und in sozialen Medien und aber die Motivation der Auswahl ist eine komplett andere, weil früher hat man, glaube ich, schon geguckt, was ist wichtig. Was hat politisch Bedeutung und so weiter? Was entspricht unserem Leitbild, darüber auch zu berichten? Und jetzt ist halt natürlich diese Motivation immer noch dabei, dass die Medien viel mehr überlegen müssen, was interessiert die Leute? Ne? Also früher hast du das öffentlich-rechtlich finanziert.
Und wie, in, Und wie interessiert es die Leute?
Das ja, kommt ja früher, auch noch früher hast du das einfach öffentlich-rechtlich finanziert in Äther geschossen. Ne? Das, was du denkst, was wichtig ist, mit vielleicht noch mit ein bisschen Sendungsbewusstsein und ganz grundsätzlichen Leitbildern. Ne? Natürlich sind die öffentlich-rechtlichen Medien auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet gewesen und so. Das gestaltet natürlich auch, worüber du berichtest. Aber wenn die Leute heute einen scheiß Wahl mehr klicken als Völkermord irgendwo, dann wird halt über den Wahl berichtet. Das ist halt einfach so. Ne? Also und dieser Faktor bei der Kanonbildung der täglichen Medienberichterstattung, der spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Und auch, wie die Leute einfach Sachen kapieren, damit überhaupt noch irgendwas ankommt. Ne? Beispiel: Warum werden unsere Renten so scheiße sein, wie ich vorhin erzählt habe? Da ist das kurz zu erklären mit dem demografischen Wandel. Das ist in zwei Sätzen abgetan, hat jeder kapiert, leuchtet jedem ein, gibt immer weniger junge Leute, immer mehr alte Leute, leuchtet jedem ein. Aber da jetzt mit der Produktivität und der Lohnentwicklung über Jahrzehnte anzufangen und das zu erklären, der Strang wird da ja gar nicht mehr aufgenommen, weil das innerhalb der Formate gar nicht mehr stattfinden kann. Ne? Also das bringst du ja nicht across zu den Leuten. Wie,
ne? Das ist ja echt, deswegen versuche ich ja mit meinen Beiträgen die Leute immer so auszutricksen und denen dann faktuale Zusammenhänge zu geben, obwohl sie irgendwie Gossip erwarten oder so. Ne? Das ist ja immer so die Strategie. Und ja, also auf dem Hauptkanal funktioniert es gerade immer noch ganz gut. So, der hält sich wacker, weil die Leute das, glaube ich, als so eine Art wöchentliches Fernsehprogramm sehen mittlerweile. Mhm. Aber auf den anderen Kanälen ist es schon, also ich sag mal 20%, 30% weniger.
Naja, krass, also wird das Sommerloch sozusagen immer größer. Irgendwann haben wir nur noch Sommerloch. Da sind wir dann bei dem Gossip bei Hofe, was da auf Versailles geschnattert wurde und der Rest der Welt hat keine Rolle mehr gespielt. So ist es dann. Da ist dann irgendein Fehltritt von einem Promi wichtiger als ein Bombardement im Nahen Osten.
So fühlt sich's auf YouTube auf jeden Fall an, mittlerweile. Also völlig, völlig realitätsvergessen. Und das finde ich deswegen, also ich sag mal, vor 10 Jahren war das noch kein Problem, weil vor 10 Jahren war die Durchschnittsviewer-Alter ja auch wirklich massiv geringer als jetzt. Aber jetzt haben wir ja im Schnitt mit 30er, die diese Plattform konsumieren. Wie kann es sein, dass man immer noch oder wieder nach einer Logik verfährt, wie damals, als wir alle irgendwie 18 waren auf dieser Plattform? Hä? Was ist los mit den Leuten?
Was meinst du?
Es geht um irgendwelche privaten Zusammenhänge zwischen einzelnen Influencern. Wo ich mir so denke, Leute, ist das wirklich? Oder liegt es daran, dass man einfach in diesem Kontext jetzt aufgewachsen ist und das ist sozusagen so relevant wie Weltgeschehen, weil man in dieser Welt lebt?
Ja, also dass eigentlich die Leute, die Informationen bereitstellen sollten, dann nur noch selbstreferenziell die Nachrichten bilden. Ne? Das ist ja mediale Inzest zum Kubik.
Genau.
Ne? Völliger Wahnsinn. Ja, aber der Algorithmus ist da gnadenlos. Wofür die Leute sich interessieren, das wird gepusht. Ne? Das ist ein ganz, ganz, also dieser Algorithmus nähert sich der ganz archaischen menschlichen Aufmerksamkeits- und Informationsbedürfnisstruktur immer mehr. Ne? Und geht immer mehr voll, also da spielt ja ein Bildungsauftrag oder so für den Algorithmus keine Rolle.
Ne? Also das Problem ist, es verstärkt halt diese Triebe dahingehend. Ne? Also
gebe ich dir recht. Es bedient sie und verstärkt sie dadurch. Also wie ein Muskel, den du trainierst. Ne?
Ja.
Also den musst du haben, damit es überhaupt funktioniert, aber je mehr du ihn benutzt, umso größer wird er dann sozusagen. Genauso ist das mit dieser, wie will man dieses Organ nennen? Gossip-Aufmerksamkeitsbereich im Gehirn oder?
In der Verschwörungsbubble hat es immer was mit der Zirbeldrüse zu tun.
Die Zirbeldrüse, echt jetzt? Das ist da hirnorganisch schon sozusagen.
Nee, es wird unterstellt, dass die Zirbeldrüse. es wird unterstellt, dass die Zirbeldrüse irgendwelche metaphysischen Fähigkeiten hat, so für Telekinese und Geisteswandern und dritte Auge und so. Also, ne? War jetzt nur ein kleiner Joke, weil das so irgendwie so.
Das klingt ja interessant. Das klingt ja interessant. Also ist ja.
Habe ich schon mal im Eisberg gemacht.
Ah ja.
Kannst du mal vorbeigucken.
Die Zirbeldrüse, ja, dann gebe ich dir mal einen Klick in deinem Eisbergkanal. Aber ist so ein Kanal auch betroffen von der Entwicklung? Ja. Weil das ist ja Nische. Weil da kommen doch sowieso keine Leute hin, die irgendwelchen Gossip-Quatsch hören wollen. Da lebst du doch nicht von Laufkundschaft, oder?
Ich würde gerne sagen, du hast recht, Mike, aber ich leider nicht.
Okay.
Leider nicht. Also wir mussten dann tatsächlich so ein bisschen das Konzept der Ausspielung anpassen und seitdem funktioniert es jetzt wieder ganz gut. Allein auf, ich habe hier eine Serie, ihr wisst, was ihr bekommt, bleibt dran, läuft auf dieser Plattform gar nichts.
Krass.
Ja, also es ist wirklich, jedes Video ist ein Kampf. Und jedes Video ist eine psychologische Herausforderung. Und deswegen, ich hab gerade auch einfach keinen Bock.
Es ist ein wahnsinniger Abnutzungskampf. Also, das ist ja... Ne?
Dreimal pro Woche, derselbe Kampf.
Das ist ja quasi wie der Unterschied zwischen hingebungsvollen, auf Liebe basierenden Sex und Pornodarsteller. Fast sozusagen.
Danke.
Der eine muss am Fließband leisten und der andere kann, wenn er will, sozusagen. Also wenn ich es jetzt mit mir vergleiche, wenn wir mal ein Album veröffentlichen oder so. Ja, klar.
Ja.
Ja. Abnutzungskampf. Ja, das deformiert das die Arbeit an sich auch? Fließt da Frust und Wut auch in das Video an sich mit rein, in die Analyse?
Der Punkt ist, ich versuche mich den Metriken zu verweigern, von denen ich weiß, dass sie funktionieren würden, soweit es geht. Es wäre auch heutzutage beispielsweise easy möglich, ganze Skripte KI schreiben zu lassen, auch auszuformulieren und zu auch mit dramaturgischer Präzision und so. Also was die Geschwindigkeit dann erhöhen würde, auch in Bereichen, mit denen man sich nicht auseinandersetzt, beispielsweise, dass man selbst wenn man einen innerlichen Würgereiz hat für ein Thema, das trotzdem angehen kann, weil die KI es einfach für einen schreibt. So solche Sachen. Oder dass man Sachen so zuspitzt, dass sie halt auch definitiv die Leute dranhalten. Und ne, also es bleibt trotzdem dasselbe Produkt. Man versucht es trotzdem halt so zu halten, wie es ist, aber die Verkaufe nach außen muss dann halt irgendwo präzisiert werden. Und da sitzt man dann nach dem Release eines Videos stundenlang da und versucht das zu tweaken. Und deswegen, Mike, ich habe nach den letzten Monaten, ich habe gerade einfach keinen Bock mehr. Deswegen freue ich mich sehr auf Sternklang. Das ist wirklich für mich gerade so wie so ein Silberstreif am Horizont, dass ich einfach mal eine Woche hier aus diesem Studio rauskomme und meine Ruhe habe von Internet-Dingen und wirklich einfach mal vor Ort mit meinen zwei Beinen hin und her laufen kann und irgendwelche, was weiß ich, Erdnägel einschlage.
Wie so ein Inselurlaub sozusagen.
Ein sehr anstrengender Inselurlaub, aber zumindest, naja, du kannst den Kopf mal ausschalten, ne?
Dieses
sich permanent vergleichen mit irgendwas, das wird schon...
Ja, ehrliche, sofort wirksame Arbeit, ne? Weil jetzt im Moment stelle ich mir deine Arbeit ja wirklich vor, du machst so ein Video und dann sitzt du, das ist ja auch ein Aspekt, der dazugekommen ist, jetzt erst in letzter Zeit, wenn ich deine Schilderung so verfolge, du sitzt ja dann, wenn das Video hochgeladen ist, dann noch stundenlang wie so ein Drohnenpilot da und steuerst nach, ne?
Ja. Wie so ein Daytrader im Endeffekt. Du sitzt da, guckst dir die Kurve an und denkst, okay, hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Und wenn das nicht hochgeht, dann musst du irgendwelche Rituale vollziehen, von denen du denkst, dass es funktioniert, die Kurve nach oben zu kriegen.
So, Ritual, es klingt so nach Räucherstäbchen, oder?
Nee. Naja, du, am Ende des Tages weiß ich auch nicht, ob es plötzlich eine demografische Bewegung gibt, die dazu führt, dass das Video jetzt dann wieder 20 Views pro Minute mehr hat oder ob es daran lag, dass ich gerade am Titel was geändert habe. Who knows so, ne? Und gerade ist es halt so, ich gehe stark davon aus, die Leute haben jetzt was Besseres zu tun, als permanent YouTube-Videos zu gucken und deswegen sitzen die einfach, was wir sehen, im Biergarten draußen abends. Und jetzt funktioniert mein Mojo nicht mehr, ne? Ich sitze da, gucke mir die Kurve an und denke mir so, wieso ist das alles scheiße? Es kann nicht an unserer Arbeit liegen, es kann nicht an dem liegen, was ich gerade mache. Warum funktioniert es nicht? Ne? Und da denke ich mir, weil ich wäre so gerne einfach völlig raus aus diesem Internet gerade. Ne, deswegen also diese Sehnsuchtsvorstellung von diesem Cottage in Schottland, wo ich einfach nur ein Buch schreibe und überhaupt nichts mit dem Internet mehr zu tun habe, das wäre, aber ist natürlich völlig unrealistisch und vor allen Dingen auch nicht brotbringend.
Aber ist das dann nicht, das ist doch dann, also dein Feeling ist doch jetzt gar nicht so weit entfernt von einem frustrierten Angestellten in einer ganz großen Behörde, nur dass du halt für YouTube arbeitest und von denen frustriert bist.
Und vermutlich doppelt so viel, wie die Person in der Behörde arbeitet.
Frustriert, also doppelt so viel arbeitest.
Mindestens, ja.
Ja, ja, okay. Also ja, weil das kommt einem ja schon vor, wie so ein, ja, als ob du für so einen übergeordneten Konzern arbeitest, auf dessen Board-Meetings irgendwo im Ausland du keinen Einfluss hast, ne? So ist das ja bei YouTube, weil wenn der Algorithmus wieder irgendeinen neuen Pups lässt, hat das direkt auf dich Auswirkungen, von denen überhaupt niemand was mitbekommt, die das initiiert
haben. Ich sag ja, deswegen ist mir dieses Aufstiegsstreben ja so wichtig als Thema, weil ich verspreche mir ja daraus, dass ich aus dem DDR-induzierten Nichts, aus dem meine Familie kommt, mich zumindest auf eine sichere Position hiefe, wo ich keine Angst vorm Alter haben muss. Das ist ja meine bescheidene Hoffnung, dass ich jetzt in diesen paar Jahren, die mir da bleiben vom Internet-Fame, eine Basis aufbaue, dass ich nicht in Altersarmut verfalle, wie das vermutlich für sehr viele andere Menschen meiner Generation sein wird.
Da würdest du was anderes machen, wenn du dir rein durch deinen familiären Background ums Alter keine Sorgen machen würdest? Würdest du da jetzt was anderes machen?
Da wäre ich bestimmt nie in diesem, also da wäre ich bestimmt einen anderen Weg gegangen. Denke ich mal, Mike. Also das kann man ja schlecht sagen, ne? I don't know. Ich weiß auch nicht, ob das dann am Ende glücklicher macht, aber ich muss jetzt diese Chance nutzen. Das beeinflusst alle meine Entscheidungen. Ja, also ich sehe ja gerade, was das für ein Struggle ist für meine Eltern mit der Oma und Alzheimer im Heim. So. Was ja gar nicht vollständig getragen wird, so was ja die Gesamtfinanzsituation belastet.
Ja, aber das ist doch dann im Prinzip fast das Gleiche wie früher mit der Kirche, dass die Leute nur ihr Leben in einer bestimmten Weise gelebt haben, um es dann mal im Jenseits gut zu haben. Den Sinn des Lebens ins Jenseits zu verlagern, nimmt dem Leben den Sinn, ne? Aber das nimmt doch, du kannst doch nicht deine Jugend mit Altersvorsorge verschwenden.
Das ist eine Meinung, Mike?
Ja, natürlich ist das eine Meinung. Aber es ist klar,
aber unabhängig von ökonomischen Realitäten. Selbst mein Steuerberater hat mir gesagt, Alex, du musst mal aufhören, dir da so Sorgen zu machen. Geht aber nicht. Ich komme dummerweise halt auch aus einem Elternhaus, wo sich immer nur Sorgen gemacht wird. Das ist halt nun mal so in der DNA drin.
Ja, ja.
Oder in der Erziehung. Aber ich bin noch nicht auf dem Stand, dass ich sage, okay, Alex, jetzt kannst du es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ganz im Gegenteil, jetzt ist ja der Druck durch die Angestellten auch noch sehr, sehr viel höher, weil ich für sie ja auch noch sorgen muss, quasi.
Ja, also ich hänge da irgendwo so mittendrin, ne? Also ich bin da nicht so, glaube ich, ganz so angespannt wie du, aber ich bin jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, Micha Rein, ne? Wo man den Eindruck hat, okay, da macht sich jenseits der nächsten Fischpfanne über dem Lagerfeuer auf einer kroatischen Insel, macht er sich jetzt keine Gedanken um die Zukunft, sondern lebt einfach und hat Spaß, ne? Ganz ehrlich, also jetzt mal ganz plakativ gesprochen, so bin ich auch nicht. Krass. Ja, aber ja, bei mir kommt ja natürlich noch was anderes hinzu, dadurch, dass ich Kinder habe, ne? Da ist das, glaube ich, der wichtigste Zukunftssorgenhorizont, dass ich mir über mein eigenes Alter gar nicht so viel Gedanken mache. Glaubst du nicht, dass du vielleicht Also das soll jetzt nicht irgendwie unternehmensstrukturelle Auswirkungen haben, aber dass du den optimalen Punkt zwischen Vorsorge für dich und Verantwortung anderen gegenüber nicht schon überschritten hast, könntest du nicht mehr für deine Alterssicherheit machen, wenn du weniger Verantwortung für andere jetzt im Moment hättest?
Naja, der Wunsch oder der Gedanke ist ja, etwas aufzubauen, das irgendwann ohne mich funktionieren kann. Dass sozusagen dann eine aktive Altersvorsorge ist.
Das klingt wie eine Eigentumswohnung.
Ja, die kann ich mir ja nicht leisten. Also wenn ich jetzt Schulden aufnehme und so weiter und so fort, ne? Und das sind ja, also, weißt du, das sind alles wieder so Zusammenhänge. Weil ich glaube, und das ist ja dieser wahnsinnige Zirkelschluss, den man sich gerade, auch wenn man nicht in diesen Situationen verfangen ist, den man da begeht. So ein Festival beispielsweise. Das kann in 20 Jahren sich total ausgezahlt haben.
Ja.
Oder also auch nicht.
Natürlich, klar. Also so.
Ne, es kann auch sein, dass es quasi keinen einzigen Cent am Ende des Tages gebracht hat, nach 20 Jahren Arbeit, die da reingeflossen ist und unfassbar viel Verantwortung und Geld, was man da versenkt hat.
Risiko vor allem auch. Ne? Das hat auch ein Risiko für deine Zukunft, nicht nur eine Chance. Ne?
Wenn man es nicht versucht, kann man es nicht sagen. So, und bei meinem Vater ist es jetzt so, er hat sein ganzes Leben für die Firma irgendwie gegeben und am Ende des Tages hat er jetzt auch nicht viel davon gehabt. So, er wäre besser gefahren, wenn er einfach, was weiß ich, Lehrer geworden wäre, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas anderes mit seinen Qualifikationen gemacht hätte. Ja. Ja. Hätte anders laufen können. Hätte besser laufen können. Kann man ja nicht wissen. Man kann es nur versuchen. So, und vielleicht stelle ich in 5 Jahren fest, nach dem zweiten Schlaganfall, ja, hättest du vielleicht mal, wärst einfach nur Lehrer geworden.
Ja, eben, ja, aber das bringt ja auch nichts, dich da gesundheitlich in den Zustand zu bringen, in 10 Jahren, den du eigentlich erst in 40 Jahren absichern willst für dich selber. Und dadurch gerätst du gesundheitlich in den Zustand, der da quasi schon 30 Jahre vorgezogen wurde. Ne?
Ja, also das Problem ist ja an dieser Gesamtsituation, es kann jederzeit komplett vorbei sein. Es muss eine Struktur, also ich habe das ja durch Corona erlebt, es wäre ja schnips alles vorbei gewesen. Von einem Monat auf den nächsten war das Thema ja durch. So, ich möchte nicht, dass es jetzt nochmal passiert. Das ist jetzt meine zweite Chance quasi. Und also überhaupt eine zweite zu bekommen, in diesem Bereich irgendwie was zu schaffen. Ja?
Was ist in Corona vorbei gewesen? Meinst du jetzt das Festivalwesen oder da, internetmäßig?
Na, alles, was ich mir aufgebaut habe, alles. Mein Modedingsbums, mein Festival, mein Internetdingsbums, war ja alles vorbei, im Grunde.
Aber hat sich Corona auf dein Internetdingsbums nicht auch positiv ausgewirkt?
Nee. Ja, aber nur deswegen, weil ich gesagt habe, ich werf alles weg und fange nochmal neu an.
Ach so.
So, weil ich es ja komplett umgedreht habe. Das war ja dann in der Krise irgendwie die Chance genutzt und irgendwas anders gemacht.
Ja, weil ich nehme das so wahr, dass da gerade die Corona-Krise und Twitch schon viele Leben verändert hat. Ne?
Ja.
Also von Internetleuten. Okay. Ja, verstehe ich. Ja, das sind große Fragen, ne? Die dann in so einem Leben gewälzt werden. Und insbesondere, wenn man davon abhängig ist, ob... ja, von den Launen von einem Algorithmus, ne? Das ist ja mehr Kafka, geht ja gar nicht. Ne, eine übergeordnete, anonyme Instanz, deren Entscheidungen auf dich direkten Einfluss haben, ohne dass du irgendeinen Einblick, Ahnung oder Einflussmöglichkeit hast. Ne? Also mehr Kafka geht nicht. Also Kafka wird er heute ein Algorithmus, da wird er heute jemanden beschreiben, der bei einem Schlag ans Hoftor vor irgendeinem Gericht landet, von dem er keine Ahnung hat oder so, da wird er heute einen Influencer beschreiben, der auf einmal vom Algorithmus gesperrt wird. Ne? Weil er irgendwas gepostet hat und dadurch ans Hoftor geklopft hat. Also schon krass. Das ist schon krass. Also merkt man auch mal, wie groß Kafka ist, ne? Dieses menschliche Thema der Entfremdung, das kehrt in allen Facetten und Zeiten wieder. Das ist schon Wahnsinn. Und in allen Systemen. Das war ja im Sozialismus genauso aktuell und gefürchtet wie im Kapitalismus und krass. Krass. Mal wieder eine Lanze für Kafka brechen.
Ja. Brechten.
Brechten. Brechten. Oh, ey. Ist da, hast du mal wieder was von Brecht irgendwie? Ich hatte zum Glück bin ich jetzt über dem, ist da mir jetzt in den letzten Wochen nicht über den Weg gelaufen.
Ich glaube, so langsam hat sich das Thema.
Er verliert so seinen Hausfrauen-Charme ein bisschen, ne? Hm. Ich Vielleicht. Liebe das in meiner Lieblingsbuchhandlung in Weimar. Da ist so dieses Regal Philosophie. Und so weit unterhalb davon sind die Bücher von Brecht. Weit unterhalb der Philosophie. hat ja ein Buchhändler gesagt, haben die mit Absicht so gemacht. Hm. Ja. schlimm. Aber der ist mit Lanz noch unterwegs, oder?
Ich glaube, die haben da so eine toxische Beziehung, aus der sie beide nicht rauskommen.
Also die sind, wie ist das? Die sind sich persönlich gar nicht so... Die sind jetzt nicht auf einer Wellenlänge, oder? Oder sind das Buddies?
Ich denke schon. Also es kommt schon so rüber, dass das Buddies sind, doch. Ja, also ich kann dazu aber nicht viel sagen, weil es in meinem Kosmos überhaupt nicht mehr stattfindet, tatsächlich. Also die haben noch ihren Podcast, aber ansonsten weiß ich gar nicht, was Brecht jetzt aktuell macht.
Ja, der wird irgendein Buch schreiben. Versucht sich
in
wieder
seiner Kemenate.
Ja, versucht sich wieder. Hat er eine Kemenate? Nee, oder?
Nee, der sagt doch immer, oder hat er immer gesagt, dass er in seiner Kemenate sitzt und schreibt, weil er hochgeistig.
Über das Verlies im gegenüberliegenden Turm unten drin. Aber ich habe neulich, weil wir gerade bei, wie soll ich sagen, bei so einer medialen Toxizität sind, ich habe gerade gelesen, wie viel Geld Nius verbrannt hat. In den letzten Jahren, und dass das ja nun wirklich überhaupt noch nicht irgendwie rentabel ist in irgendeiner Art und Weise.
In der Parabelpost hast du es gelesen, wa?
Weiß ich gar nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich es gelesen habe. Kann gut sein. Siehst du mal, da habe ich es in der Parabelpost gelesen. Schön, siehst du? Wollte ich jetzt gar nicht Werbung machen für dich, aber da hast du meinen Nerv getroffen mit so einer Meldung. Und nach hast du eine Ahnung, nach welchen Prämissen so jemand, wenn ich jetzt mal von jemand wie Reichelt als so jemanden reden kann, den mit Nius gleichsetzen, seine News auswählt? Also was spielt da eine Rolle? Ist das reine platte Aufmerksamkeit oder haben die auch eine Agenda?
Nee, ich bin Julia Ruß mal begegnet. Die kennst du, ne?
Die so kontrovers.
Und die ist, und die ist im Privaten, die war total nett und also wirklich auch von ihren Takes, die man so sich so unterhalten hat, das war wirklich, also wirklich so unproblematisch, wo du gesagt hast, okay, warum ist die Frau so kontrovers? Und dann saß ich mit der auf der Bühne und plötzlich haut die einen platten Slogan nach dem anderen raus. Ich dachte so, hast du dich vorher lobotomisiert, bevor du auf die Bühne gegangen bist? Was ist jetzt passiert? Also, die haben wirklich so eine Art Kampfsprech, Rhetorik, Lebensbild abrufbar im Hinterkopf für die Zielgruppe, die sie erreichen wollen. Und dann schalten die sozusagen den Schalter um und dann kommt das raus. Also, die haben wie so eine ich glaube, als ob das Schauspieler sind, die eine Rolle perfektioniert haben, in die sie dann einfach übertreten und in der performen sie dann.
Okay, also ist wirklich zwischen wahrnehmbarer, also man ist ja nicht so ganz nah dran an jemanden, aber zwischen wahrnehmbarer Persönlichkeit und Intellekt und der medialen Performance ein ganz, ganz spürbarer Unterschied. Also die sind nicht die sitzen dort nicht als Person, sondern als Performer, Dienstleister,
Also bei Reichelt kann ich das nicht sagen, aber bei der Julia Ruß war das ganz eindeutig. Also das war krass.
Krass.
Also da ist so eine Schere zwischen dem, wie sie privat so ist und also da dachte ich so, oh wow. Oder wie sie jetzt auch bei Bild irgendwie vor der Kamera da irgendwie wirkt. Also das ist wirklich, man liefert einer Zielgruppe eine deutlich dümmere Version von sich selbst in plakativen Slogans und einer spezifisch vorgefertigten Meinung.
Krass.
Fragt sich aber, die können doch alle gar nicht so dumm sein, sind sie auch nicht. Sind sie nicht, viele von denen spielen offenbar eine Rolle. Für Reichelt kann ich nicht sprechen. Ich glaube, Reichelt ist wieder so eine andere Form. Ich glaube, den macht das einfach geil, Kontroversen zu produzieren. Ich glaube, der hat da Spaß dran. Das ist einfach so ein Troll. Ich glaube, es gibt einfach so Leute, die haben einfach Spaß daran, die Reaktion aus ihrem Gegenüber so rauszuziehen und die Leute aufs Blut zu reizen. Ich glaube, Julia Roos ist nicht so eine Person. Ich glaube, die muss sich dazu zwingen. Würde ich mal die Lanze brechen für sie.
Brechen, ja, das ist dann natürlich wieder eine tragische Deformation von der Persönlichkeit, an der man dann zwangsläufig, ich gönne es ja nicht, aber zugrunde gehen muss.
Also ich glaube, das ist wieder The Pursuit of Happiness. Der verzweifelte Versuch, irgendwie ein Stück weiterzukommen. Was alles in dieser Gesellschaft überschattet. Ich glaube wirklich, das ist ich glaube, dazu schreibe ich mal einen Roman in meiner schottischen Keminate demnächst.
So. Das ist ja dann aber wirklich schlimm, ne? Das ist ja quasi wie jemand, der sich als Cellist geboren fühlt und dann trotzdem irgendein gottgegebenes Talent für Blockflöte hat, was kein Schwein braucht. Und sich dann sein Leben lang verstellen muss. Irgendwie. Also das ist so, boah. Stell ich mir dann schon tragisch vor. Stell dir mal vor, viel schlimmer. Stell dir mal vor, der Brecht ist total sympathisch und spielt medial und in seiner Arbeit auch nur eine Rolle, um andere irgendwie zu bedienen. Stell dir mal vor, du triffst den privat und das ist ein total cooler Typ. Also bei sowas habe ich dann immer zu knabbern. Weil Werk und Autor auseinander dividieren, das ist für mich echt immer schwierig.
Ja, würde mir auch schwer fallen.
Aber andererseits ist es natürlich scheiße, jemanden, dem man das erste Mal begegnet, schon mit dieser Attitüde dazustehen, den scheiße finden zu wollen.
Also ich finde meistens Leute, denen ich begegne, finde ich meistens besser, als ich gedacht hätte. Meistens.
Ja, den Effekt hat man öfter. Ja, interessante Frage.
Wie geht man danach damit um, ist die Frage.
Ja, also Leute zu treffen, von denen man eigentlich schon ein Bild hat durch ihr Werk, ist schwierig. Ne? Da muss man, das ist eine andere Übung, als wenn man wirklich wild Fremde. Da ist es ja schon schwierig, offen zu sein. Ne?
Nö, aber also ich habe kein Problem, offen zu sein. Ich habe ein Problem damit, wenn sich das Bild dann nicht, also wenn das Bild nicht dasselbe ist und ich dann eine indirekte Neubewertung durchführen muss, weil ich dann merke, okay, es ist halt teilweise nur eine Rolle oder eine Verzerrung. Ich kann die Person, ich glaube einschätzen zu können, dass die Person gar nicht ganz so scheiße ist, wie sie rüberkommt. Und dann kann ich sie eigentlich nicht mehr mit der angemessenen Schärfe kritisieren, die ich hätte, wenn ich diese direkte Verbindung nicht hätte.
Naja, gut, da verliert man dann ein Stück weit seine Distanz. Das ist ja klar. Und um jemanden dann trotzdem kritisieren zu können auf einer persönlichen Ebene, da muss man dann schon wieder jemandem sehr nah sein. Ne?
Ja.
Um dann hintenrum sagen zu können, ey, Alter, pass mal auf, das geht ja gar nicht. Was ist mit dir los? Sag mal, spinnst du? Das ist ja dann schon eher so die sehr, sehr freundschaftliche Ebene, dass man da mal so Tacheles reden kann. Ne? So jemandem so nahe zu kommen, ist natürlich nicht mit jedem selbstverständlich. Das ist klar. Bist du bei deiner Recherche der Person Gerhard Schröder auch näher gekommen?
Ich fand Gerhard Schröder immer schon ein bisschen sympathisch, ehrlicherweise.
Was findest du an dem besonders sympathisch? Dieses volksnahe, der hat ja so einen Prollfaktor, finde ich.
Ja, nicht der, also was, ja, was heißt der Prollfaktor? Er ist ja kein Proll, er ist nur normal im Umgang, sag ich mal. Ich fand einfach, also was ich bei ihm immer gut fand, war, dass er einfach gesagt hat, was er gedacht hat. So, dass er halt einfach, Und das fehlt ja seitdem, dass er einfach da war und selbst wenn es kontrovers war oder unangenehm, dass er einfach gesagt hat, das auch mal, ne, basta gesagt hat. So. Ich meine, ich war klein, als der Kanzler war. So, ich weiß auch, was er wie wann gemacht hat. So. Ich fand aber trotzdem, oder ich finde trotzdem, das ist das, was uns heute fehlt, dass dort keiner steht, der Verantwortung übernimmt für das, was er tut. So, Merz steht da und flennt die ganze Zeit vor sich her, dass er schlecht behandelt wird. Hm. Aber wer ist er schon?
Ja. Ja. Ja gut, also klar, diese Agenda 2010 da, das da so durchzuboxen, das war ja politisch schon ein kompletter Spagat, ne? Also das muss man sagen. Und auch wie es im, diese unterschiedlichen Bewertungen im Nachhinein sind auch völlig logisch, ne? Weil es sowohl scheiße als auch gut war, ne? Also da, das
trifft beides zu. Also du hast halt wirklich... Du hast ja halt wirklich einen harten Schlagschatten bei Schröder. So. Und dass ja er einer der Mitverantwortlichen für den Ukraine-Krieg ist, da bin ich stark von überzeugt. Weil ohne ihn gäbe es kein Nord Stream. Hm. Und ohne Nord Stream gäbe es diesen Krieg höchstwahrscheinlich nicht.
Hm.
So, das also ist für mich, in meiner Analyse, ist das die Erkenntnis. Und das ist die für mich historisch relevante Einordnung seiner Person. Minus... dass man das natürlich vor 25 Jahren nicht unbedingt hat kommen sehen.
Also du siehst dann, also wenn ich das für mich mal verkürzen kann, du siehst da quasi diese, wie soll man sagen, diese Bindung Deutschlands, vor allem auch an russische Interessen, das war so gegen die Natur der Integration Deutschlands in die westliche Welt, dass diese Fliehkräfte das mit ausgelöst haben.
Nee, die Bindung an Putin, das war ja das Problem. Hm. So, aber das ist auch nicht... Also Schröder hat dafür gesorgt, dass 10 Tage vor seinem Misstrauensvotum das Absichtsabkommen zwischen E.ON und BASF und Gazprom unterzeichnet wurde.
Hm.
So, 3 Monate später ist er dann zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Nord Stream AG ernannt worden.
Hm.
Von Putins Gnaden. So, also er hat quasi als Exit-Move sich dieses Bett bereitet. Und mit diesem Bett meine ich Nord Stream. So, also persönliche Bereicherung an dieser Pipeline, die um unsere osteuropäischen Staaten herum gebaut wurde, um diese Maut-Transit, wie auch immer, Gebühren zu verhindern. So, also ne, man hat da versucht sozusagen Polen und die Ukraine und so auszuspielen, was rein monetär gesehen schon Sinn ergeben hat. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir nicht auch immer wieder Probleme mit der Ukraine hatten oder Europa nicht auch immer wieder Probleme mit der Ukraine hatte, weil das natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor war mit diesem Transit durch das Land. Das vergisst man ja heutzutage auch immer. Es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine immer reasonable und total unkorrupt war. Muss man in der historischen Bewertung auch hinzufügen. Also ich glaube, Man kann ihm nicht vorwerfen, oder ich glaube, diese ganze Pipeline, die ja auch von der CDU und von der FDP und von allen gewollt wurde, das war schon ein sinnvoller Weg zu dem Zeitpunkt. Mit der Rückschau ist es natürlich eine sehr unglückliche Verkettung von Zusammenhängen, die langfristig für viel Leid gesorgt hat. Aber wie bewertet man das jetzt? Ist er deswegen ein schlechter Mensch? Ein Korrupter höchstwahrscheinlich, okay. Pursuit of Happiness, der kommt halt auch aus dem Nichts. Naja, Entschuldigung, aber er kommt auch aus dem Nichts. So, wir haben wieder diesen großen Antrieb, der alle antreibt, irgendwie klarzukommen. So, und er hat halt als einer von unter Millionen hat es halt geschafft, sich an diese Situation, diese Position zu setzen. Und deswegen versteht er sich auch mit Putin so gut, weil Putin genauso eine Person ist, der es von ganz oben und nach ganz oben geschafft hat.
Aber ist der also, Putin, mit dem er damals zu tun hatte, war das der gleiche wie heute?
Na also, klar, natürlich. Der war also doch da schon, der war... Putin hat da schon politische Morde ausführen lassen, um an die Position zu kommen, an der er ist.
Ja, also Mike, ja, völlig klar. Aber wenn du das als Maßstab ansetzt, also weil nur zur Verteidigung Schröders, Also, ich kenne wenige Leute, die Putin damals schon so bewertet haben, wie der heute bewertet wurde. Ne? Also wir reden von einer Zeit, in der Putin im Bundestag reden durfte. Und
safe. Ne? Aber das ist ja, also Putin war derselbe, aber er ist Geheimdienstler. Also ich meine, der hat den Leuten halt den Eindruck vermittelt, den er vermitteln wollte. Also das...
Ich weiß nicht, also nee, also ich nehme auch bei Putin vor allem eine ideologische Radikalisierung. Also dieses komplette Scheißen auf den Westen und diese Rachelust, das hat er sich auch in der Nach-Schröder-Zeit erst noch ordentlich angeeignet. Ne? Also bin ich.
Meinst du, wenn Schröder wiedergewählt worden wäre, gäbe es auch keinen Ukraine-Krieg?
Nein, dazu sind die deutschen Interessen und der Einfluss von jemand wie Schröder viel zu klein. Ob in der Ukraine Krieg ist oder nicht, das entscheiden nicht die Deutschen. Da haben wir weder jetzt was mitzureden, noch haben wir damals was mitzureden gehabt. Also da Gründe oder Anlässe zu schaffen oder irgendwas, dazu reichen die deutschen Interessen, aber die grundsätzlichen in diesen Grinding Wheels zwischen USA und China und noch dieser Bluthund Russland mit dazwischen und so weiter, da spielt Deutschland keine Rolle. Also so realistisch muss man sein, da spielt ja nicht mal die EU eine Rolle. Ne? Also auch jetzt nicht.
Würde es, wenn es denn, was Schröder übrigens wollte, wusste ich gar nicht, wenn es ein föderaler Staat wäre. Ne? Also Schröders Regierung wollte einen stärkeren Zusammenschluss von der EU.
Ach so, ja, also die Vereinigten Staaten von Europa.
Das ist oder?
Ja, aber das ist ja in der europäischen Integration war das, ich sag mal Kohl, Mitterrand und so weiter, war das schon immer auch eine Art Leitbild. Ne? Also dieses Europa der Region oder der Nationen oder irgendwie sowas, das ist ja eigentlich eher, dass diese Idee die Überhand gewonnen hat, das ist noch nicht allzu lange her. Ne? Also dieses Fortschreiten der europäischen Integration, da hat ja auch besonders in Deutschland oft das Verfassungsgericht die Bremse reingehauen, weil die Politik auch mit ihrer Gesetzgebung und mit dem Abtreten an Kompetenzen an die Europäische Union schon viel, viel weiter im vorauseilenden Gehorsam war, als unser eigenes Grundgesetz hergibt. Ne? Das musst du dir mal überlegen. Also diese Vereinigten Staaten von Europa, das war schon ein Ding, vor allem auch in den 90ern. Ne?
Ja, und ich meine, er hat ja auch was Energiepolitik angeht, war die Regierung ja super progressiv. Die haben ja im Grunde den Atomausstieg schon beschlossen. Also er war jetzt auch grundsätzlich gegen Krieg. Ich meine, das ändert jetzt nichts an Kosovo so und am Afghanistan-Einsatz. Aber beispielsweise hat er ja auch Nein zum Irakkrieg gesagt. So. Und dafür ist er ja auch für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Also es ist eine Person, die durchaus wirklich auch richtige Entscheidung getroffen hat und deren Politik auch positive Auswirkungen hätte haben können, wenn danach nicht 16 Jahre CDU gefolgt wären, weil jetzt bezogen auf beispielsweise erneuerbare Energien. Ne? Peter Altmaier hat da ja alles wieder in Stücke geschlagen, was da vorbereitet worden ist. Und das ist ja gerade im Osten, hat das ja auch viele, viele Aufstiegshoffnungen durchkreuzt wieder. So gerade die Solarindustrie. Ja, also auf jeden Fall muss man echt sagen, er war ein Populist, klare Sache, aber er war halt irgendwie eine angenehmere Form von Populist, wie die Populisten heute sind. Weil heute, also er war ein Populist, indem er sich möglichst gut dargestellt hat, während er auch Entscheidungen getroffen hat auf Basis der populären Meinung.
Ja.
Aber er hat keinen Hass produziert, um die populäre Meinung in die Richtung zu lenken, die er gerne hätte.
Ja, sondern er hat das auf positive Popularität gegründet. Ja. Ne? Also solche Sachen wie, was ihm ja auch die Wiederwahl, ne? Diese Elbflut und sowas, dass dort Schröder aufschlägt und diese Chance nicht nutzt, wie Laschet oder sogar seine Chancen da in Trümmern haut oder so. Sowas passiert Schröder nicht. Ne?
Ja.
Da zieht die Gummistiefel an und macht den Elfmeter rein. Da ist Schröder, da kannst du drauf wetten, da kannst du einen drauf lassen. Es ist halt auch einfach rein als Mensch, als Typ, ist es einfach eine viel, viel patentere Gestalt. Ne? Insofern, ja, gebe ich dir recht. Und dass dieser Populismus, klar, ich glaube, das steckt in dem Wort Politiker ja schon drin, Populist. Ne? Und spätestens ab der Zeit, in der er regiert hat, musstest du da auch so sein. Ne? Also, aber wie gesagt, jetzt so Agenda 2010 war alles andere als Populismus, das irgendwie
aber durchzusetzen. Aber 80% der SPD auf dem Parteitag haben zugestimmt. Ne? Also es ist nicht so, dass die Spaltung, die dann durch die SPD ging, die ja auch quasi die Linkspartei begründet hat, dass die da schon klar war. Also
nein.
Was ich auch in meiner Vorbereitung gehört habe, war, dass selbst Schröder am Ende doch konsterniert war, wie unpopulär das alles wurde, weil er es, glaube ich, auch unterschätzt hat.
Ja, ja, nur wir reden da von einer SPD, die da ja auf dem Weg zur CDU leid war zu der Zeit. Ne? Also wenn ich das hier dann sowas höre wie Seeheimer Kreis und irgendwie so Wirtschaftsliberale in der SPD oder irgendwas, was soll das sein? Das ist wie Sexualkundeunterricht bei einem katholischen Priester, ne? Das ist ja wirklich wieder der eigenen Natur, so ein Gelaber in der SPD, und damit haben die ja heute immer noch zu kämpfen, wenn da jemand wie Klingbeil und Schneider da Vizekanzler und Minister sind und solche Figuren brauchen der SPD kein Schwein, weil das einfach der DNA dieser Partei widerspricht. Ne?
Klingbeil hat übrigens auch ein Praktikum bei Schröder gemacht.
Ja, klar. also er hat einiges in seiner Art und Weise, hat er schon von Schröder. Ne? Also diese Huspe, diese Jovialität, die er eigentlich selbst in einer totalen Niederlage da noch Stücken für sich zu beanspruchen. Also ich erinnere mich an Schröder, wie er da breitbeinig in dieser Wahlsendung saß nach der verlorenen Wahl gegen Angela Merkel. Und da, jetzt müssen wir mal die Kirche hier im Dorf lassen. Hallo? Wovon reden wir hier, Angela Merkel, Kanzlerin? Wie bitte? Ne? Also das überhaupt noch nicht so richtig realisiert und da wirklich erstmal mit...
Wobei es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht klar war. Also es war ja wirklich eine ganz knappe Kiste.
Ja, aber es war schon klar, dass es eine völlige Enttäuschung war für die SPD. Ne? Also wirklich dieses Pokern mit einem absoluten Scheißblatt, ne, das hat er natürlich perfektioniert. Und noch ein Gedanke zu den aktuellen Entwicklungen, wenn der jetzt gerade mit dieser Wirtschaftsdelegation da in St. Petersburg zu dem Anlass wirklich aufschlagen sollte. Sowas ist rein diplomatisch mit ein bisschen Hintergrundwissen, so funktioniert das natürlich auch immer. Es werden auch solche Leute gern bei irgendwelchen Anlässen mitgeschickt, um da hintenrum schon vielleicht aus dem westlichen Lager auch irgendwelche diplomatischen Noten und Nachrichten zu übermitteln.
Ja, ja.
Ne? Weil das dann ja nicht eine Reise von Schröder ist, zu der er extra dahin gefahren ist, sondern einfach was, weswegen er sowieso dort ist und da offiziell da Putin in der Sache gar nicht trifft. Ne? Also das ist auch ganz oft ein Vehikel von Hintertürdiplomatie, sowas. Insofern würde ich Schröder vielleicht gar nicht so sehr ankreiden, dass er da mit den AfD-Vögeln unterwegs ist. Zumindest in dem Anlass.
Naja, also ich sag mal, die Bündnistreue von Schröder und Putin ist halt das, was man ihm ankreiden kann. So, dass selbst bei all dem Terror, der da passiert ist, seitdem Schröder kein Bundeskanzler mehr ist, dass das nichts an seiner Verbundenheit zu Putin geändert hat.
Ja, also
Hunderttausende Tote.
Ganz ehrlich, ich finde es auf menschlicher Ebene bin ich immer beeindruckt, auch wenn in ganz, ganz beschissenen Zeiten jemand zu seinem persönlichen Freund steht, ne? Aber bei Putin reden wir da nun mittlerweile von einem Ausmaß, das ist jetzt nicht mal ein Fehltritt in einer Beziehung oder irgendwas, was man verurteilen könnte, sondern das hat ja historische Ausmaße. Ne? Also
auf der anderen Seite muss man auch sagen, Freunde, die Putin enttäuschen, hören halt irgendwann auf zu sein. Ne? Also
die hören auf zu sein, und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie man dieses Verhältnis Schröder-Putin überhaupt einordnen kann. Ne? Also, dass Schröder das vielleicht so sieht, könnte ich mir denken, und er sich auch gern mit diesem so ein bisschen Trump-mäßig mit diesem Fame umgibt, einen persönlichen Zugang, persönlicher Freund von Putin zu sein. Aber wie Putin diese Beziehung sieht, also ich kann mir auch denken, dass Schröder dem Scheiß egal ist.
Ne? Das also glaube ich nicht.
Kann ich mir durchaus vorstellen.
Ich glaube gerade nicht. Ich kann mir, okay. Also wenn man so die Bilder sieht von irgendwelchen offiziellen Anlässen, steht Schröder ja oft in der ersten Reihe. So.
Also das hat protokollarisch schon was zu sagen. Das ist nicht unterzubewerten, da gebe ich dir recht.
Ja. Und, auf jeden und Fall. Also ich glaube, die haben sich in unterschiedlichen Momenten kennengelernt, wo er der Große war und Putin noch der Kleine in dem Sinne, also der weniger Erfahrene. Und er hat Russland irgendwie 7 Milliarden Euro Schulden erlassen, 2002. So. Also der hat Putin so viel Gutes getan. Und Putin hat dafür gesorgt, dass Schröder seine Kinder adoptieren konnte aus Russland und so Kram. Also die sind auf einer Ebene verbunden, die echt schon krass ist irgendwie. Und da Schröder ihm nicht mehr gefährlich werden kann, sondern nur quasi sein Lobbyist ist, wo er auch immer hinkommt. Ich glaube, das ist eine der wenigen Personen, auf die sich Putin verlassen kann. Und das ist, glaube ich, wertvoll.
Also das glaube ich schon, dass Schröder für Putin da in gewisser Weise wichtig ist. Aber das, ich weiß nicht, ob Putin da überhaupt so eine persönliche Bindung zu irgendjemanden, glaubst du nicht, der ist da mittlerweile komplett in einer Paranoia. Und ich glaube, da wird auch Schröder opfern für irgendwelche höheren historischen Interessen.
Ja, also die Frage ist, ob Putin so eine Bindung zu irgendjemandem haben kann.
Also wie so ein russischer Zar, den es innerlich vielleicht trotzdem zerreißt, wenn er da seinen besten Freund oder eigenen Sohn erschlägt oder irgendwas. Aber das steckt ja in der russischen Seele drin, sich selber das Herz rauszureißen, ne, wenn es sein muss. Also es ist so.
Ivan der Schreckliche hat doch auch seinen Sohn erschlagen. Also.
Ja, genau. Und hat dann stundenlang gebetet um Vergebung. Ja, ist schon klar. Aber so ein Bild hatte ich jetzt vor Augen. Ne? Oder bei Stalin ist das ja wahrscheinlich auch nicht anders. Ich glaube, Putin im Moment ist schon am ehesten mit Stalin vergleichbar. Ne? Da ist ja eigentlich auch nicht denkbar, dass der irgendeine emotionale Bindung zu irgendwas oder irgendjemandem hatte.
Außer zu seiner Mutter.
Stalin. Echt? Okay, wusste ich
Stalin, gar nicht. Stalin und seine Mutter, ist dir das kein Begriff?
Nee, nicht so explizit, ne? Bei der Persönlichkeitsanalyse, okay.
Also es gibt ja viele Quellen, die sagen, dass Stalins Mutter immer enttäuscht vom Voranschreiten ihres Sohnes war. Also dass selbst das letzte Mal, als sie sich begegnet sind und er ihr versucht hat zu erklären, dass er jetzt quasi der neue Zar ist, sie gesagt hat, sie ist enttäuscht, dass er nicht einfach Priester geworden ist.
Okay, gut, also ich meine, weite Teile der Biografie von Stalin, die geben natürlich auch Anlass zur Enttäuschung als Mutter, ne? Weil da ist er eigentlich nicht mehr als ein Krimineller gewesen. Sein Leben lang eigentlich. Mhm. Schon
die interessant. Die Untertreibung des Jahrtausends.
Ja, also ist ja wirklich, hat er als Kleinkrimineller angefangen und dann als Völkermörder geendet. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir schon recht, es ist im Wortfeld kriminell, wenn du Völkermord begehst, aber es ist schon ein sehr weites Feld.
Da gebe ich dir recht. Ja, aber Putin, ja, also ich bin bei Schröder, Putin. Ist schon interessant. Also auf jeden Fall jemand, der
mit deinem Parteibuch kannst du es ja auch nicht ganz condemnen, den dritten SPD-Bundeskanzler.
Du, ich bin da wie du, hin und her gerissen. Ich finde den irgendwie auch cool, Schröder. Mhm. Ich habe den damals auch gewählt. Ne? Mhm. Also war, glaube ich, sogar die erste Wahl, zu der ich gegangen bin, wenn ich mich richtig erinnere. Echt? Das müsste, ich glaube, das Kabinett Schröder 1, das müsste die erste Wahl gewesen. War das nicht, wann war das, 94 oder nee? Irgendwas? 98, da war ich, ja, kann sein, ich weiß es nicht, oder die zweite, irgend sowas. Also es war auf jeden
Fall.
Bist
du unter Schröder der SPD beigetreten?
Nee, da war ich schon SPD-Mitglied. Also ich bin, glaube ich, seit ich 15 oder 16 bin SPD-Mitglied.
Gewesen. Man konnte zu DDR-Zeiten SPD-Mitglied werden?
Zu DDR-Zeiten, ich war zur Wende, war ich 13. Maximal.
Oh, oh mein Gott, dass ich jetzt diese zwei Jahre falsch eingeschätzt habe.
Also, zur Wende.
Du hast mich gefragt, ob ich Begrüßungsgeld bekommen habe im letzten Podcast.
Das habe ich beim Schleifen des letzten Podcasts habe ich auch noch mal kurz in die Tischkante gebissen, wie bescheuert diese Frage war. Aber ich vergesse das halt manchmal, wie gesagt, weil ihr jungen Leute, ihr seht ja mit eurem Bartwuchs und so, ihr seht ja alle schon aus wie 100. Ich vergesse das immer.
Apropos vergessen, wir haben natürlich nicht vergessen, dass ja eigentlich noch ein Kundenservice folgen sollte, aber wir haben uns jetzt wieder verschwatzt. Ich kann nur als Vorgeschmack sagen, es wird tatsächlich, das fand ich so lustig, um einen Griechen gehen.
Oh, okay.
Und es wird auch um Waffen gehen.
Okay, aber
deswegen, weil ich fand, dass wir haben am Anfang des Gesprächs haben wir quasi schon eine Hinleitung zum Thema gemacht und ich dachte so, Mist, müsste man direkt den Kundenservice reinbauen.
Ach Mensch, ja. Dann seid bitte nicht enttäuscht, dass wir euch das jetzt wieder vorenthalten. Wir waren ja jetzt relativ konstant mit dem Kundenservice, aber manchmal vermault man sich eben irgendwie so, ne? Und das, obwohl ich heute eigentlich beim Einstieg des Podcasts das Gefühl hatte, na, mal gucken, worüber wir reden. Mir ist noch gar nicht so klar, wo wir heute abdriften werden. Also manchmal hat man ja im Vorfeld vom Podcast so das Gefühl, die Themen liegen sowieso auf der Straße und sind vorgegeben, ne? Heute hatte ich nicht die geringste Ahnung und dass wir so viel über Gerhard Schröder reden werden, war mir nicht bewusst.
Tja, also es ist
habe ich nicht zu hoffen gewagt.
Du, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast begonnen haben, weil wir ohne Anlass vor uns hin labern können.
Genau.
Also funktioniert ja seit ein paar Jahren.
Ja, schöne Fingerübung immer. Also dann das nächste Mal, du Kundenservice, geil, bin ich off the hook. Da kann ich mir fürs übernächste Mal jemand richtig geilen aussuchen. Schauen wir mal.
Na, hoffentlich kannst du dann auch den Erwartungen jetzt gerecht werden, die du jetzt hier aufbaust, mit doppelter Vorbereitungszeit quasi.
Ja, das kriegen wir schon hin. Besser als erwartet in der Kategorie performe ich ganz gut. Okay, bis dann.
Bis dann. Tschüss. Also Deutschland ist doch nie Arkadien.